Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich anfangen durfte mit dieser Serie, mit dem Matthäusevangelium. Und wenn ich jetzt denke, dass wir schon beim ersten Johannesbrief sind, dann nähern wir uns langsam dem Ende dieser kurzen Betrachtung des Neuen Testamentes, die für mich selbst sehr, sehr, ja, wie will ich das sagen, mir sehr viel gegeben hat in der Vorbereitung. Und ich hoffe auch, dass die Zuhörer immer Nutzen davon hatten. Es war ja nicht immer ich, es waren ja auch andere Brüder, die euch die verschiedenen Bücher des Neuen Testamentes vorgestellt haben. Heute also der erste Brief des Apostels Johannes. Lasst uns ganz kurz nachdenken über Verfasser. Die Überschrift sagt das ja schon, die ist aber nicht inspiriert. Erster Brief des Johannes. Etwas zu den Empfängern sagen dieses Briefes und zu der Zeit, wann dieser Brief verfasst wurde. Links sehen wir von Dürer ein Gemälde von Johannes. Also das ist natürlich fiktiv, man weiß nicht, wie der ausgesehen hat. Der Briefkopf fehlt, also es ist gar keine Anrede. In diesem Brief, wie wir das zum Beispiel von den meisten Briefen des Apostels Paulus kennen, wo er sich vorstellt, das fehlt hier. Da gleicht er dem Hebräerbrief, der auch gleich ins Thema hineinspringt, ohne den Verfasser zu nennen. Aus den ersten Versen des Briefes entnimmt man, dass der Schreiber ein Augenzeuge des Lebens des Herrn Jesus gewesen sein muss. Und die Schlüsselworte, das heißt Worte, die sehr häufig in diesem Brief vorkommen, deuten darauf hin, dass es derselbe Verfasser ist wie der des vierten Evangeliums. Die Schlüsselworte werden wir uns nachher noch im Einzelnen anschauen, welche das sind. Polycarp, einer der apostolischen Väter, das apostolische Väter nennt man also die, die direkt nach den Aposteln gelebt haben und diese zum Teil noch persönlich gekannt haben. Darunter war einer namens Polycarp, der Johannes also noch persönlich gekannt hat. Und im Schreiben von Polycarp zitiert er aus diesem Brief und sagt auch, dass Johannes der Verfasser dieses Briefes sei. Im Gegensatz zum zweiten und dritten Brief von Johannes gibt es auch keinen Adressaten. Also es wird auch nicht gesagt, an wen der Brief gerichtet ist. Der zweite Brief ist ja an eine Schwester gerichtet. Er heißt ja so, der Älteste der auserwählten Frau und ihren Kindern. Und der dritte Brief ist gerichtet an einen Mann namens Gaius, den wir also sogar mit Namen kennen. Aber im ersten Brief weder ein Absender noch ein Empfänger. Es ist ein ganz allgemeiner Brief. Der Brief ist wohl nach dem Evangelium verfasst, zeitlich, wahrscheinlich zwischen 90 und 100 nach Christus, nach der Zeitenwende. Warum man das annehmen kann, dass dieser Brief nach dem Evangelium verfasst ist, das werden wir im Laufe der einzelnen Betrachtung sehen. Ich weise nur auf eins hin, wenn Johannes zum Beispiel von den drei Dingen, die da Zeugen spricht, von dem Blut und von dem Wasser und von dem Geist Gottes, dann macht diese Stelle eigentlich nur einen Sinn, wenn das Evangelium zuvor geschrieben worden ist, weil nur Johannes schreibt davon, von diesem Lanzenstich in die Seite des Herrn Jesus, wo Blut und Wasser herauskam. Und man kann kaum annehmen, dass er diese Tatsache in einem Brief erwähnt, bevor er sie nicht in seinem Evangelium als Geschehen dokumentiert hat. Thema und Zweck des Briefes. Zum Ende des ersten Jahrhunderts gab es schon viele Antichristen. Wir können den Vers einmal lesen. In Kapitel 2, Vers 18 heißt es, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Also Menschen, die in einem ähnlichen Geist damals schon gearbeitet haben, wie der noch zukünftig kommende Antichrist. Es gab also schon Irrlehrer unter den Christen, das heißt, sie waren gar nicht mehr direkt in den Gemeinden. Johannes schreibt, sie waren von ihnen ausgegangen. Sie hatten sich eine Zeit lang in der christlichen Gemeinde bewegt, waren aber erkannt worden als solche, die nicht die Wahrheit brachten, waren dann hinausgegangen, versuchten aber von außen immer wieder noch Einfluss zu nehmen in die christlichen Gemeinden hinein. Drei wesentliche Dinge haben sie geleugnet. Einmal die ewige Sohnschaft Jesu. Dann haben sie umgekehrt auch geleugnet, dass der ewige Sohn Mensch geworden ist, wahrer Mensch. Und in ihrer Lebenspraxis fehlte, und das ist ein Gegenstand, der hier den Johannesbrief sehr kennzeichnet, fehlte praktische Gerechtigkeit und Bruderliebe. Weil sie eben kein Leben aus Gott hatten, sondern nur Theologie, waren die praktischen Kennzeichen, waren Lebens aus Gott bei ihnen nicht vorhanden. Und daran werden sie auch offenbar und daran sollen sie erkannt werden. Wenn man auch vielleicht ihren Theorien nicht immer folgen konnte und sie darum auch nicht widerlegen konnte, war das Leben dieser Leute so wenig von praktischer Gerechtigkeit und Bruderliebe gekennzeichnet, dass auch einfache Christen, die vielleicht deren Worte nicht klar durchdenken konnten, doch erkennen konnten daran, dass das böse Leute waren an ihrem Leben. Wir werden das sehen, an wie vielen Stellen Johannes das immer wieder aufzeigt. Der Zweck des Briefes finden wir, ist vielleicht der Schlüsselvers in Kapitel 5, Vers 13. Dies, eben das, dieser Brief, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Mir sind ja nun nicht alle Zuhörer persönlich bekannt, die heute hier sitzen. Darf sich jeder Zuhörer fragen, nicht? Da habe ich dieses Wissen, dass ich ewiges Leben habe? Oder habe ich dieses Wissen nicht? Johannes hat diesen Brief geschrieben, damit die Leser sich dieser Tatsache völlig gewiss sind, dass sie ewiges Leben haben, wenn sie denn an den Namen des Sohnes Gottes glauben. In diesem Brief schreibt Johannes von den großen Heilstatsachen. Das ist Christus, der ewige Sohn. Das ewige Leben ist gekommen. Und wer an ihn glaubt, an Christus, den Sohn Gottes, hat ewiges Leben und ist ein Kind Gottes. Ganz grundlegende Tatsachen, Wahrheiten, die in diesem Brief hier noch einmal dargelegt werden. Und es gibt Kriterien, dieser Brief gibt Kriterien an, anhand derer die Echtheit des Glaubens geprüft werden kann. Also wenn jemand sagt, ich bin Christ und ich habe was zu sagen auf christlichem Gebiet, dann gibt Johannes den Zuhörern gleichsam von diesen Leuten Kriterien in der Hand, anhand derer sie feststellen können, ob deren Behauptung, dass sie Christen seien, echt ist und ihren Worten darum ein gewisser das Vertrauen geschenkt werden kann. Oder, Entschuldigung, da habe ich bei der Animation nicht ganz aufgepasst. Ist jetzt nicht so schlimm. Ein Kennzeichen dieses Briefes ist, und das macht ihn ein wenig schwierig, wenn man das nicht dies gewohnt ist. Und wenn man diese Darstellungsweise von Johannes nicht berücksichtigt, er stellt die Wahrheiten immer abstrakt vor. Das heißt, er beschreibt die Dinge schwarz-weiß. Bei ihm gibt es überhaupt keine Grauzonen. Und unser praktisches Leben ist eben manchmal nicht so schwarz-weiß, sondern da gibt es so Grauzonen. Und dann weiß man manchmal nicht, wenn man Johannesbrief liest, ja, gehöre ich jetzt zu den schwarzen Schafen oder gehöre ich zum weißen Schaf? Ich bin nicht ganz weiß, ich bin aber auch nicht ganz schwarz, ich bin irgendwo grau. Und dann wird man verunsichert. Aber so stellt Johannes die Wahrheit vor. Entweder oder. Das eine oder das andere. Und da gibt es nichts dazwischen. Wir werden das noch sehen. Er stellt folgende Begriffe gegenüber. Licht auf der einen Seite, Finsternis auf der anderen. Es gibt keine Dämmerung bei ihm. Es gibt nicht halbdunkel. Wahrheit oder Lüge. Halbwahrheiten gibt es bei ihm auch nicht. Oder halbe Lügen oder Liebe und Hass. Tod und da ist ja wohl was daneben gegangen, nicht? Leben oder Tod natürlich, nicht Tod und Tod. Ein ganz charakteristischer Vers ist 1. Johannes 3, Vers 6. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Ich meine jetzt den zweiten Teil, der da auf dem schwarzen Feld steht. Wenn man so einen Satz liest und denkt vielleicht an den Tag zurück, wie man gelebt hat und weiß, da habe ich gesündigt. Ja, also dann habe ich Gott weder gesehen, noch ihn erkannt. Also bin ich ein Ungläubiger. Nicht? Das ist die Schwierigkeit bei diesem Brief, solche Aussagen. Das ist diese Schwarz-Weiß-Malerei von Johannes, nicht? Ohne Grauzone. Der in ihm bleibt, sündigt nicht. Ja. Wir werden im Einzelnen noch darauf eingehen, aber das macht diesen Brief nicht ganz so einfach. Wenn wir sagen, dieser Ausdruck kommt immer wieder in diesem Brief vor, oder wenn jemand sagt, wenn wir sagen, das ist immer etwas, was wir mit unserem Mund zum Ausdruck bringen. Mit dem Mund kann man viel sagen. Ich rede ja auch schon viel, nicht? Wenn wir sagen, da kann man etwas behaupten, aber das wird jetzt auf den Prüfstand der Lebenspraxis gestellt. Mit diesen einleitenden Worten wird immer wieder die Praxis unseres Glaubenslebens auf die Probe gestellt. Ermunden stellen. 1. Kapitel, Vers 6, Vers 8, Vers 10, 2. Kapitel, Vers 4 und Vers 9, 4. Kapitel, Vers 20, wo wir diesen Ausdruck haben, wenn wir sagen, wenn wir behaupten, das und das und das, dann wollen wir doch mal sehen, sagt Johannes, dann wollen wir mal prüfen, ob das, was du sagst, wirklich Wahrheit ist. Ich sprach von Schlüsselworten, die diesen Brief kennzeichnen, Worte, die wir auch in dem Evangelium des Johannes immer wieder finden. Es sind diese drei Worte: Liebe, Licht und Leben. Die wichtigsten Begriffe sowohl im Evangelium als auch in seinem ersten Brief, in der deutschen Sprache, dadurch gekennzeichnet, dass sie alle mit L anfangen. Übrigens im Englischen auch, nicht? Love, Light und Life fängt auch im Englischen alles mit L an. Im Französischen wäre das anders. Nur werden sie in anderer Reihenfolge vorgestellt, diese wesentlichen Begriffe. Im Evangelium wird uns der Herr Jesus in den ersten 7 Kapiteln vorwiegend als das Leben vorgestellt. Der das Leben hat, und der das Leben gibt, ersten 7 Kapitel in seinem Evangelium. Dann der Herr Jesus als das Licht der Welt, das ist vor allem Kapitel 8 bis 12 im Johannesevangelium. Und der Herr Jesus als die Liebe, vorwiegend in Kapitel 13 bis 17, das sind die Kapitel der Abschiedsreden an seine Jünger. Kapitel 13, Vers 1 fängt mit den Worten an: Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und die ganze, alles das, was er dann tut, ist seinen Jüngern gegenüber, ist ein Ausdruck seiner großen Liebe zu ihnen. Diese drei Worte sind im ersten Johannesbrief auch ganz wesentliche Worte, nur teilen sie den Brief, oder ja, sie teilen den Brief in drei Abschnitte ein, nur in einer anderen Reihenfolge. Kapitel 1 und 2 haben wir, ich will den zentralen Vers nennen, das ist Kapitel 1, Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Also diese Gott ist Licht, das charakterisiert das erste und zweite Kapitel. Dann Kapitel 3 und 4, vor allem Kapitel 4, wird gekennzeichnet durch die Aussage: Gott ist Liebe. Wir haben diesen Ausdruck in Kapitel, wo steht er genau? 4 Vers. Hierin ist die Liebe Gottes, das ist aber die Liebe Gottes. Nee, Gott ist Liebe. Bitte? 4 Vers 8. 4 Vers 8, danke schön. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Also dieser zweite Wesenszug Gottes, einmal Gott ist Licht und Gott ist Liebe, beide Sätze finden wir in den Briefen von Johannes, und zwar in dieser Reihenfolge. Und dann das fünfte und letzte Kapitel, dort ist der Hauptcharakter Leben. Ich denke da an den letzten, vorletzten Vers, wo es heißt, dieser, von dem Herrn Jesus heißt es das, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wir werden aber sehen, dass auch ganz am Anfang in Kapitel 1 schon das Wort des Lebens vorgestellt wird. Also es ist nicht immer ausschließlich, wird nur in den Kapiteln nur von Licht und nur von Liebe und nur von Leben gesprochen, aber das Hauptthema Licht finden wir in den ersten zwei Kapiteln, Liebe in Kapitel 3 und 4 und Leben in Kapitel 5. Das sagte ich schon, dass zwei Aussagen, die das Wesen Gottes beschreiben: Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Wir sollten als Kinder Gottes den Ausdruck "lieber Gott" besser vermeiden. Das klingt ein wenig in meinen Ohren zu süß. Lieber Gott, so. Ja. Gott ist Liebe. Weil wenn man bei lieber Gott, dann hat man auch so den Gedanken, ja, Gott lässt auch mal 5 Grad sein. Das lässt Gott nämlich eben gerade nicht. Das verbinden wir meistens, wenn wir sagen, eine Person ist sehr lieb. Da meinen wir auch, die guckt auch mal durch die Finger durch. Und das guckt Gott nie. Er ist absolut Liebe. Aber er ist auch absolut Licht. Darum habe ich den Ausdruck, lieber Gott, schätze ich nicht so sehr. Wir finden ihn auch nicht in der Bibel. Heiligkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit sind Aspekte des Lichtes. Wenn Gott uns, Gott ist gerecht. Der Jesus sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Gott ist auch heilig. Alle diese Dinge hängen mit diesem zusammen, dass Gott sich vorstellt, dass er Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Das sagt Gottes Wort. Während die Begriffe Gnade, Erbarmen und Langmut Ausdrucksformen der Liebe Gottes sind. Weil Gott Liebe ist, ist er ein gnädiger Gott, ist er ein Gott voller Erbarmen, voller Barmherzigkeit und voller Langmut. Auf Golgatha werden beide Wesenszüge Gottes völlig offenbar. Seine Liebe wird darin offenbar, dass er seinen Sohn opfert. Seine Heiligkeit wird darin offenbar, dass er seinen Sohn für die Sünde bestraft. Das, auf dem Kreuz von Golgatha sehen wir beides. Die Liebe Gottes zu uns, dass er nicht uns bestraft, sondern einen Stellvertreter. Aber dass er straft, seinen Sohn verlässt, das ist ein Ausdruck seiner Heiligkeit. Kurzer Überblick, Einteilung, ein Versuch einer Einteilung ist nicht ganz einfach. Johannesbrief, den einzuteilen, wenn man da verschiedene Kommentare liest, da hat jeder Kommentator eine eigene Einteilung. Da muss man sich die raussuchen, die einem am genehmsten ist selbst. Und man spürt aber sehr deutlich, dass die Dinge fließend sind. Lass mich also das mal versuchen, so zu sagen. Die ersten vier Verse, Einleitung, das Wort des Lebens. Dann von Kapitel 1, Vers 5 bis 2, Vers 2, dieses Gott ist Licht und alles, was das zur Folge hat, was daraus folgt. Dann Kapitel 2, Vers 3 bis 2, Vers 11, zwei Kennzeichen des neuen Lebens eines wiedergeborenen Menschen, zwei charakteristische Kennzeichen. Dann haben wir einen Einschub in Kapitel 2, Vers 12 bis Vers 28, drei Entwicklungsstufen des Glaubens. Dort haben wir Kindlein, wir haben Jünglinge und wir haben Väter. Das sind alles Kinder Gottes, aber in verschiedenen geistlichen Reifegraden. Die werden uns vorgestellt dort in diesen 17 Versen. Dann haben wir Kennzeichen der Kinder Gottes, ein großer Abschnitt, was Kinder Gottes kennzeichnen soll. Dann das große Thema der Liebe Gottes, zentral in Kapitel 4 und Kapitel 5, der Glaube und das ewige Leben. So möchte ich einmal diesen Brief einteilen. Und vielleicht können wir die ersten vier Abschnitte noch vor der Essenspause betrachten. Das Wort des Lebens, das haben wir in Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Petrus hatte einmal zu dem Herrn Jesus gesagt, als andere Jünger weggegangen waren aufgrund einer Rede des Herrn Jesus, die sie für hart und unverständlich auffassten, wollt auch ihr weggehen, hat er die Zwölf dann gefragt, die nächsten Jünger. Und dann hatte Petrus stellvertretend für die anderen geantwortet, du hast Worte ewigen Lebens, zu wem sollen wir gehen? Aber dieser Ausdruck hier geht noch etwas weiter. Es ist nicht nur Worte ewigen Lebens, sondern das Wort des Lebens. Wir werden später, wenn wir die Entwicklungsstufen eines Gläubigen betrachten, die normalen Entwicklungsstufen, da werden die Väter als solche gekennzeichnet, die den erkannt haben, der von Anfang ist. Das ist der Jesus. In einer ganz bestimmten Sichtweise. Sie haben den erkannt, der von Anfang ist. Hier steht was Ähnliches, aber es steht hier nicht, wer von Anfang war. Es steht, was von Anfang war. Und es ist eigentlich wahres Christentum. Und zwar wahres Christentum kann nur gefunden werden, da wo wahres Leben ist. Und der Herr Jesus war der Erste, der dieses Leben offenbart hat. Und zwar in Vollkommenheit. Insofern ist das, was von Anfang war und wer von Anfang war, gar nicht so verschieden. Wenn Sie sagen, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir betastet haben, dann ist es die Person des Herrn Jesus, nicht? Aber unter dem Aspekt der Offenbarung, und das meint Wort, Wort meint hier Offenbarung. Wort ist das, durch was etwas kundgetan wird. Und dieses Leben ist kundgetan worden. Dieses ewige Leben. Das finden wir dann in Vers 2. Dieses ewige Leben, es ist offenbart worden. Das heißt, bis dahin, das ganze Alte Testament hindurch, auch bei den Gläubigen des Alten Testamentes, war nicht eine Offenbarung des ewigen Lebens. Da, in der Person des Herrn Jesus, ist zum ersten Mal auf dieser Erde offenbart worden, was ewiges Leben ist. Und zwar in absoluter Vollkommenheit, ohne irgendwelche Abstriche. Denn der Herr Jesus hat nicht nur dieses Leben, wie wir es haben, er ist selbst dieses Leben. Das geht weiter. Wir sind nicht das ewige Leben. Kann man nicht sagen, ich bin das ewige Leben, kann niemand von uns sagen. Aber der Herr Jesus konnte sagen, dieser ist der wahrhaftige Gott, haben wir gelesen, Kapitel 5, vorletzter Vers. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und dieses Leben wurde offenbar in dem Moment, wo der Herr Jesus Mensch wurde. Da wurde dieses Leben zum ersten Mal auf dieser Erde offenbar. Dann wird dieses Leben, um was die Apostel, er sagt nachher hier, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen haben. Da meint er nicht sich und die Empfänger des Briefes damit. Er meint sich und die anderen Apostel, obwohl zu dem Zeitpunkt, als er das schrieb, von denen wahrscheinlich kein einziger mehr lebte, außer ihm noch. Er war der letzte Apostel, auch selbst Paulus, der übrigens zu dieser Gruppe nicht gehörte. Paulus hat den Herrn Jesus nicht gesehen, nicht gehört, nicht angetastet. Das waren wirklich die, die ihn begleitet haben in den 3 Jahren seines öffentlichen Dienstes. Das war Petrus, das war Thomas, das war Philippus, das war Nathanael und hier auch Johannes. Sie haben ihn wirklich gehört, sie haben ihn gesehen. Und nun verkündigen sie, haben sie verkündigt und verkündigten immer noch, was sie erlebt und gesehen hatten. Sie waren Zeugen. Ohrenzeugen in Bezug auf das, was sie gehört haben, und Augenzeugen in Bezug auf das, was sie gesehen haben. Und das haben sie verkündigt. Und was war der Zweck der Verkündigung? Dass diejenigen, die es hörten, das annahmen und damit in den gleichen Stand versetzt wurden wie diejenigen, die es ihnen verkündigt, nämlich als Wissende in Bezug auf diese Dinge. Und dann hatten sie darin, in dem, was ihnen verkündigt war, Gemeinschaft. Der Inhalt der Verkündigung, Das war die Person des Herrn Jesus. Darin bestand dann Gemeinschaft. Und zwar zuerst mit den Aposteln, das sagt er in Vers 3, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Mit uns meint wieder mit den Aposteln. Wir verkündigen euch die Dinge, die wir gesehen und gehört haben, damit ihr, wenn ihr das dann annehmt, mit uns gleichsam auf den gleichen Level gebracht, in einer gewissen Weise, jetzt darüber, was wir euch verkündigt haben, mit uns Gemeinschaft haben können. Aber dann geht es noch weiter. Er sagt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn sie nun in Gemeinschaft mit den Aposteln kamen, kamen sie auch in die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und wir, die wir an den Herrn Jesus glauben, dürfen Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohn. Das ist eins der größten Vorrechte der Christen, eines wirklich Gläubigen. Er hat Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Wir haben bei Johannes die christliche Familie. Der Vater, der Sohn, den Geist der Sohnschaft auch und dann die Kinder Gottes, diese Familie, die hat Gemeinschaft miteinander. Also, das ist Vers 3. Es ist übrigens bemerkenswert. Ja, und dann in Vers 4 haben wir das Ergebnis dieser Gemeinschaft und das ist völlige Freude. Die schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig sei. Es gibt nichts Höheres, als Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn zu haben. Das wird im Himmel in einer gewissen Weise nicht anders sein. Das Höchste des Himmels ist genau dasselbe. Nur wird dort diese Gemeinschaft durch nichts gestört. Hier auf der Erde gibt es viele Faktoren, die diese Gemeinschaft stört. Aber dem Grundsatz nach haben wir im Himmel nichts anderes wie jetzt. Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und dann kann, wenn diese Gemeinschaft verwirklicht wird und genossen wird, ist völlige Freude. Das Ergebnis. Oh, das habe ich, ich dachte, ich hätte das aufgeschrieben. Was noch bemerkenswert ist, wenn ihr die ersten 5 Verse anguckt, dann finden wir dort 3-mal das Wort gesehen. Im Vers 1, was wir mit unseren Augen gesehen. In Vers 2, und wir haben gesehen. Vers 3, was wir gesehen haben und gehört, gesehen. 3-mal in allen 3 Versen sagt der Apostel Johannes, wir haben gesehen. Darum betone ich so sehr, Augenzeugen. 3-mal in den ersten 3 Versen, wir haben gehört. Für erste Vers, was wir gehört. Zweiter Vers, nein, zweiter Vers nicht, aber dritter Vers, was wir gesehen und gehört haben. Und dann Vers 5, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. 3-mal auch das Wort, wir haben gehört. Wir haben gehört. Es könnte sein, dass bei dem ersten Mal in Vers 1, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, da geht das Hören dem Sehen voraus. Ich bin nicht ganz sicher, ob dieses erste Hören nicht das Hören war durch Johannes den Täufer. Er hat den Herrn Jesus ja angekündigt und Johannes und auch Petrus und Andreas sind mit Johannes dem Täufer gegangen. Und sie haben von ihm zum ersten Mal von dem Herrn Jesus gehört, diese Worte, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Das haben sie aus dem Mund von Johannes dem Täufer gehört. Aber dann hat Johannes der Täufer gesagt, siehe das Lamm Gottes, dann haben sie gesehen. Und dann sind sie dieser Person nachgefolgt, von der sie schon was gehört hatten. Wobei mir dann in Vers 2 es mehr scheint, das, was sie bei dem Herrn Jesus selbst gesehen und gehört haben. Aber das ist auch nicht so entscheidend. Nur dreimal gesehen, dreimal gehört, wahre Zeugen. Und soweit ich auch weiß, dreimal das Wort verkündigen. Wir haben es in Vers 2. Wir haben es in Vers 3. Und wir haben es in Vers 5. Wir verkündigen. Dreimal gesehen, dreimal gehört, dreimal verkündigen. Wahre Zeugen. In dem, was sie aufgenommen haben und in dem, was sie weitergegeben haben. Nun, jetzt zu Vers 5 kommend, haben wir jetzt diese große Tatsache, Gott ist Licht. Und diese Botschaft haben sie von dem Herrn Jesus selbst gehört. Ich lese den Vers. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm, nämlich von dem Herrn Jesus, gehört haben. Und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. So, das ist praktisch jetzt wie so eine Art Überschrift. Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. Und diese Tatsache, die setzt jetzt Johannes voraus und sagt so, wenn das eine grundlegende Tatsache ist, dass Gott Licht ist, dann wollen wir jetzt mal diejenigen, die so viel von Gott sprechen, die wollen wir jetzt mal auf den Prüfstand stellen. In Vers 6 kommt zum ersten Mal, wenn wir sagen, wenn wir was mit den Lippen sagen, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, das heißt Gemeinschaft mit Gott haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Warum? Weil Gott Licht ist. Wenn jemand sagt, er hat Gemeinschaft mit Gott und wandelt in der Finsternis, dann lügt er einfach. Das kann nicht sein, denn Gott ist Licht. Und wenn er in der Finsternis wandelt, dann lügt er. Dann ist das nicht wahr, was er behauptet. Dass er sagt, ich habe Gemeinschaft mit Gott. So einfach ist das. So einfach sagt Paulus das. Johannes. Wenn jemand behauptet, er hat Gemeinschaft mit Gott, dann gucke ich mir seinen Wandel an. Und wenn der in der Finsternis ist, dann ist seine Behauptung einfach eine Lüge. Und dann brauche ich auch mich weiter um alles andere, was der redet, überhaupt nicht mehr drum kümmern. Vorbei. Dann haben wir in Vers 7 das Kennzeichen wahrer Gläubiger. Sie wandeln im Licht, sie wandeln nicht in der Finsternis. Jedes Kind Gottes wandelt im Licht. Und mich hat ein Satz mal eines Bruders, der sehr, dass die Auslegung von ihm liegt auch da draußen, die sehr tiefgehend ist, hat mir mal einen Satz gesagt, Horst, wenn ein Kind Gottes sündigt, dann sündigt es mitten im Licht. Denn das Kind Gottes ist im Licht. Und es kann sündigen, aber wenn es sündigt, dann sündigt es mitten im Licht. Kann man sich das vorstellen? Denk jetzt nur mal an irgendeine Sünde, wo du vielleicht auch Probleme hast mit. Ja? Und dann stell dir das vor, während du sie tust, ist der ganze Scheinwerfer Gottes auf dich gerichtet. So ist das. Mitten im Licht. Mitten im Licht. Und dann bist du erschrocken, nicht? Ja, ja, dann sind wir erschrocken. Mitten im Licht sündigen wir. Das macht es ganz ernst. Ne? Aber grundsätzlich wandelt der Gläubige im Licht. Grundsätzlich hat der Gläubige Gemeinschaft mit Gott. Lesen wir. Wenn wir im Lichte wandeln, so haben wir Gemeinschaft erstmal miteinander. Und dann noch etwas, der Gläubige kennt die Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu Christi. Drei wunderbare Tatsachen. Ein Gläubiger wandelt im Licht. Die Gläubigen untereinander haben Gemeinschaft. Und sie leben in dem tiefen Bewusstsein, dass ihre Sünden vergeben sind. Dann kommen wir Vers 8 wieder zu einem, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben. Und jetzt ist interessant, jetzt sagt Johannes nicht, und machen das und das und das. Nein, er sagt, da muss ich gar nichts mehr nachweisen. Vorhin haben wir gesagt, bei diesem Satz in Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der Finsternis, und dann ist klar, das ist eine Lüge. Aber hier sagt er das gar nicht. Hier sagt er, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde und machen das, nein, nichts machen, gar nichts. Allein das zu sagen, das ist schon falsch. Da brauche ich noch gar nichts anderes mehr wissen. Wenn jemand sagt, ich habe keine Sünde, dann ist das einfach gegen Gottes Wort. Die Sünde ist noch in uns. Das ist das Prinzip der Sünde. Als wir uns bekehrt haben, ist diese Fähigkeit zu sündigen nicht aus uns rausgenommen, operiert worden. Darf ich das mal so sagen? Die Fähigkeit zu sündigen ist bei unserer Bekehrung nicht aus uns raus operiert worden. Wir können immer noch sündigen. Und wenn jemand sagt, ich habe keine Sünde, dann sagt hier Gottes Wort ganz deutlich, der betrügt sich selbst. Der betrügt nicht Gott, der betrügt nicht andere Menschen, das tut er auch. Aber der betrügt sich erstmal selbst, denn Sünde ist in ihm. Sünde ist in ihm. Und wenn er sagt, es ist keiner in mir, dann ist der Hauptbetrug an sich selbst. Er irrt sich ganz gewaltig. Es gab unter den Christen immer wieder diese Tendenz zu sagen, ich kann dahin kommen, dass ich überhaupt nicht mehr sündige. Wobei das nur noch weiter geht. Aber hier geht es erstmal, ich habe gar keine Sünde mehr in mir. Nein, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, übrigens nicht unsere Sünde bekennen, also nicht, dass die Sünde dieses böse Prinzip in mir ist, das muss ich nicht bekennen. Das ist auch keine Schuld. Dafür, so bin ich geboren worden. Das ist das, was die katholische Kirche die Erbsünde nennt. Den Ausdruck haben wir nicht in der Bibel, aber der Ausdruck ist verständlich. Das ist etwas, was seit Adam, jeder Mensch kommt so auf die Welt. Mit dieser Fähigkeit zu sündigen. Und das muss ich nicht bekennen. Was ich bekennen muss, ist, wenn diese Fähigkeit zu sündigen mich zur Sünde verleitet hat und ich dann die Sünde auf Sünden getan habe, die muss ich bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Übrigens ab Vers 6, wenn der Apostel da sagt, wenn wir sagen, dann meint er mit wir nicht die Apostel mehr. Vorher hat er gesagt, was wir gesehen haben, das bezeugen wir euch. Da ist es ganz klar, wir meint die Apostel, die Augenzeugen Jesu Christi, und wir verkündigen euch, die ihr unserer Verkündigung geglaubt habt, wir verkündigen euch Dinge. Das ist ganz klar. Aber wenn er sagt jetzt, wenn wir sagen, dann meint er einfach alle christlichen Bekenner und schließt sich selbst mit ein. Schließt sich selbst auch mit ein. Und jetzt auch, wenn wir unsere Sünden bekennen, auch ein Apostel Johannes hatte Sünden zu bekennen. Das ist nicht bei der Bekehrung, was er jetzt hier meint, das ist grundsätzlich. Wenn ich als Kind Gottes sündige, als ein Kind Gottes, dann muss ich das bekennen. Und dann wird mir Gott vergeben, ja, und wenn ich es nicht bekenne, dann komme ich in die Hölle. Wie ist denn das? Du sagst nachher zu irgendjemandem hier im Raum nicht ganz die Wahrheit. Weil es dir unangenehm ist, du machst so eine Halbwahrheit, so eine halbe Lüge. Das ist eine ganze Lüge. So, und jetzt gehst du raus und kommst unter das Auto. Sag mal ganz praktisch, ich hoffe nicht, dass es passiert. Ja, und dann ist dir die Sünde nicht vergeben, du hast dich nicht mehr bekannt. Dann bist du ewig verloren, oder? Nee. Wir haben grundsätzlich für den Himmel die Vergebung der Sünde. Und zwar, als wir uns bekehrt haben. Da sind uns alle Sünden vergeben worden, die wir getan haben und die wir noch tun würden. Grundsätzlich ist der Herr Jesus dafür gestorben. Aber wenn ich als Kind Gottes sündige, dann macht das kein Fragezeichen in Bezug auf den Himmel und meine Errettung. Aber das unterbricht die Gemeinschaft mit Gott. Dann ist etwas, dann ist die Gemeinschaft zwischen Gott und mir, oder ich sage besser noch zwischen dem Vater und mir, gestört durch die Sünde. Und erst durch das Bekenntnis wird diese Gemeinschaft wieder ins Lot gebracht. Darum muss ich Sünden bekennen, als Kind Gottes. Nicht in der Angst verloren zu gehen, die habe ich gar nicht mehr, sondern weil ich möchte, dass meine Gemeinschaft mit Gott wieder ins Lot kommt. Dann Vers 10 haben wir zum dritten Mal, und jetzt wird es ganz ernst, da sagt jemand, wenn wir sagen, zum dritten Mal, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben. Es geht noch weiter. Die einen haben gesagt, ja, Sünde ist gar nicht in uns. Na gut, die sieht man ja auch nicht. So einen Gedanken kann man ja mal haben. Ne? Denkt ja, gut, die ist bei der Bekehrung rausoperiert worden. So eine Irrlehre könnte schon mal aufkommen, will ich ja gar nicht ableuchten. Den Gedanken könnte man mal haben. Aber wenn man sagt, ich habe nicht gesündigt, dann ist man total blind. Dann ist man sowas von blind. Dann lebt man einfach nicht im Licht. Das Licht würde mir zeigen, wenn ich mitten im Licht bin, dass ich schmutzig bin. Ja? Wenn ich natürlich draußen im Finstern rumwandle, dann sehe ich nicht, dass ich einen dreckigen Fleck auf der Backe habe. Aber wenn ich mitten im Sonnenlicht bin, dann kann ich sehr wohl sehen, ob ich dreckig bin oder nicht. In der Dunkelheit kann ich das nicht sehen. Wenn jemand, der im Licht wandelt, der wird nie zu der Äußerung kommen, ich habe nicht gesündigt. Denn das Licht wird ihn sofort davon überführen. Es überführt ihn davon. Du hast gesündigt. Vergeht ein Tag. Ich meine jetzt die hier unter uns, die wirklich Kinder Gottes sind. Vergeht ein Tag, wo du abends sagen kannst, Herr, heute habe ich wirklich nicht gesündigt. Vergeht er? Dann hast du nicht genau hingeguckt. Ich bin ja immer so froh, nicht, wenn ich sagen wir, irgendwo zu Besuch gehe und dann guckt mich meine Frau nochmal so rundherum an. Nicht? Da hinten den Flusen sehe ich nicht und das sehe ich nicht. Und die legt da so und so nicht so allzu viel Wert drauf. Und die guckt dann schon immer mal genauer und sagt, Horst, da hast du einen Fleck oben auf der Decke, den musst du an der Pullover anziehen. Und sage ich manchmal, ist doch nicht so wichtig. Doch, das ist wichtig, also musst du einen anderen Pullover anziehen. Die guckt genauer hin als ich. Ja? Aber wir sollten an uns, ich meine jetzt, nicht in Bezug auf Äußerlichkeiten, aber in Bezug auf diese Dinge, Gerechtigkeit und Sünde, da sollten wir genau hingucken. Und das Licht ist hell genug, mitten im Licht sind wir. Nein, wer das sagt, der hat nicht gesündigt. Was steht hier? Der betrügt sich nicht nur selbst, der macht ihn zum Lügner, wen? Gott. Gott hat nämlich gesagt, wir haben gesündigt. Und wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann sage ich Gott, du bist ein Lügner. Draußen steht das groß an der Wand gesprüht, nicht? Lügner. Da, wo die Wahrheit oben steht, wird behauptet, dass der, der das gesprochen hat, ein Lügner ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber auch jemand, der sagt, ich habe nicht gesündigt, der macht Gott zum Lügner, denn Gott hat gesagt, du hast gesündigt. Das alles, wir merken, das ganze Thema hat damit zu tun, dass Gott Licht ist. Ja, und dann haben wir in den ersten beiden Versen von Kapitel 2, ich denke, Die Kapiteleinteilung ist nicht ganz glücklich hier. Die ist ja vom Menschen gemacht. Sie haben wohl gedacht, weil jetzt hier dieser Ausdruck kommt, meine Kinder, diese persönliche Anrede, jetzt käme ein neuer Gedanke. Aber das ist nicht so. Der neue Gedanke fängt eigentlich erst mit Vers 3 an. Dass die ersten zwei Verse von Kapitel 2 gehören noch zu Kapitel 1. Es ist noch immer das Thema, Gott ist Licht und unvereinbar mit Sünde. Das ist ja im Moment das Thema, hier merken wir doch. Und dieser Wahn von manchen Leuten, die glauben, sie hätten keine Sünde in sich und sie würden überhaupt nicht gesündigt haben, wird ans Licht gebracht. Aber jetzt, das Kind Gottes, Kinder, meine Kinder, ich schreibe dies, damit ihr nicht sündigt. Sünde passt nicht zum Licht, ist klar. Das schreibt er, damit wir nicht sündigen. Aber Johannes, hier ist er doch ganz realistisch, sage ich mal, ganz realistisch. Und sagt, und wenn jemand gesündigt hat, wenn dieser Betriebsunfall eingetreten ist, ja, ich nenne das absichtlich mal so, nicht das Übliche, ja, das sollte bei einem Kind Gottes ein Betriebsunfall sein, nicht das, was ihn kennzeichnet. Sollte dein Kind Gottes nicht kennzeichnen, laufen zu sündigen. Natürlich, es ist falsch zu sagen, ich habe nicht gesündigt. Diese Position ist falsch. Aber zu sagen, ja, ist ja nicht schlimm, wenn ich sündige, das gehört halt dazu zu mir als schwachen Menschen, diese Position ist auch nicht richtig. Er schreibt uns das, damit wir nicht sündigen. Aber er ist Realist genug zu sehen, es kann doch vorkommen. Darum sagte ich Betriebsunfall. Ohne das damit nicht niedlich machen zu wollen. Aber es sollte die Ausnahme bleiben. Und wenn ihr sündigt, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Jemand, der sich unserer Sache annimmt. Der Parakletos, der Beistand, der Fürsprecher. Nur Johannes verwendet dieses Wort Sachwalter in seinem Evangelium meistens für den Heiligen Geist, wo er sagt, ich will euch einen anderen Sachwalter geben, da meint er den Heiligen Geist. Und wenn er sagt einen anderen, dann sagt er natürlich, ich bin auch euer Sachwalter, ich will euch noch einen anderen geben. Und hier sehen wir den Herrn Jesus als Sachwalter. Während wir bei dem Heiligen Geist die Sachwalterschaft mehr haben in Hilfe vom Beistand und Tröstung, haben wir hier den Sachwalter, der eben unseren Fall aufgreift als Kinder Gottes, wenn wir gesündigt haben. Und worin besteht die Sachwalterschaft Jesu? Wir finden das in Johannes 13 bei der Fußwaschung sehr schön. Als er den Jüngern die Füße gewaschen hat. Und das war nicht nur eine äußerliche Handlung, sonst hätte er dem Petrus nicht sagen müssen, was ich jetzt tue, verstehst du nicht. Was Füße waschen ist, verstand der Petrus sehr gut. In Israel war das üblich. Die rein äußere Handlung, das meinte der Herr Jesus nicht. Ja. Aber das ist genau Sachwalterschaft. Der Herr Jesus macht uns da, wo wir gesündigt haben, das ist sein Wunsch, er will uns davon überführen. Er will uns das klar machen. Und er will uns zu einem Bekenntnis führen und dann ist die Sache wieder geordnet. Das ist die Sachwalterschaft. Sie besteht darin, dass er über unser Gewissen und über das Wort Gottes uns diese Sünde, die wir getan haben, bewusst macht. Das ist woran er an uns arbeitet und uns dann zu einem Bekenntnis führt, damit die Sache geordnet wird. Und zudem ist er die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Sehr inhaltsschwerer Satz. Sühnung ist nicht Vergebung. Der Herr Jesus ist auch gestorben für die Vergebung unserer Sünden. Aber hier haben wir Sühnung. Und Sühnung meint Bedecken des Angesichtes Gottes. Gott kann Sünde nicht sehen. Grundsätzlich kann Gott nicht Sünde nicht sehen. Ne? Außer im Zorn. Und als der Herr Jesus mit unseren Sünden beladen worden, da hat Gott die Sünde angesehen. Dort auf dem Kreuz von Golgatha, da hat er sie angesehen und gerichtet an seinem Sohn. Aber sonst kann Gott Sünde nicht sehen und da muss Sühnung geschehen. Und das hat der Herr Jesus getan, nicht nur für unsere Sünden, sondern für die ganze Welt. Gott könnte dem Menschen überhaupt nicht sagen, dem ungläubigen Menschen, lasst euch versöhnen mit mir. Könnte Gott dem Menschen nicht sagen, wenn der Herr Jesus die Sünden nicht gesühnt hätte. Wenn der beleidigende Charakter der Sünde vor Gott nicht bedeckt worden wäre, dann könnte Gott dem Menschen die Hand nicht entgegenstrecken. Gott könnte das nicht. Wenn Christus die Sünde nicht gesühnt hätte. Nochmal, das heißt noch nicht vergeben. Das heißt nur, gleichsam die Augen Gottes bedeckt, damit Gott diesem Menschen überhaupt die Hand entgegenstrecken kann. So, jetzt kommen wir zu zwei Kennzeichen des neuen Lebens. Und zwar in den Versen 3 bis 11 jetzt des zweiten Kapitels. Das ist also unser zweiter großer Abschnitt. Und das erste Kennzeichen ist Gehorsam. Das sind die Verse 3 bis 6. Jemand, der Gott kennt, wirklich kennt, Gemeinschaft mit ihm hat, hält seine Gebote. Dann finden wir wieder in Vers 4 ein lügenhaftes Bekenntnis. Wer sagt, wieder, wer was sagt, wer sagt, ich kenne ihn und sich, sagen wir, um seine Gebote null schert, überhaupt egal, der lügt, der kennt Gott nicht. Er hat keine Gemeinschaft mit Gott. Dann aber, Entschuldigung, jetzt war ich eins zu rasch vorgerannt, in Vers 5 haben wir dann das Kennzeichen des Gläubigen. Wer aber irgend sein Wort hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Sehr schön. Das will heißen, die Liebe Gottes, die hat ein Ziel. Sie hat ein Ziel mit uns, nämlich, dass wir seine Gebote halten. Und wenn wir das ganz praktisch tun, die Gebote des Herrn, dann ist die Liebe Gottes in uns zu einem gewissen Ziel gekommen. Sie hat dieses Ziel erreicht, uns nämlich zu solchen zu machen, die seine Gebote halten. Und dann haben wir in der vollkommene Maßstab für das Halten. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, in Gott, ist schuldig, selbst auch zu wandeln, wie er gewandelt hat. Er, das ist der Herr Jesus. Er hat hier gewandelt, heute würden wir sagen, sein Leben geführt hier auf der Erde. Und das ist der absolute Maßstab. Und die Liebe Gottes in uns ist vollendet, wenn unser Lebenswandel, sagen wir, dem Lebenswandel des Herrn Jesus sehr entspricht. Dahin will die Liebe Gottes mit uns kommen. Sie möchte, dass unser Lebenswandel ein Wandel ist, so wie ihn der Herr Jesus geführt hat. Dann das zweite Kennzeichen des neuen Lebens ist Liebe. Wir werden später noch einmal finden, das Thema wird noch einmal aufgegriffen in diesem Brief. Wir meinen manchmal, Gehorsam und Liebe, das sind zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Das eine ist Liebe und das andere ist Gehorsam. Die Dinge sind miteinander verflochten. Wir werden das später noch deutlicher sehen, aber wir finden das hier schon. Geliebte, sagt er, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Ich glaube, dass Johannes hier an das Gebot denkt, was der Herr Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Dass sie Liebe untereinander haben sollen. Das ist das alte Gebot, was der Herr Jesus selbst seinen Jüngern im Johannesevangelium lesen war. Dreimal, dass der Herr Jesus das zu ihnen gesagt hat. Dass sie Liebe untereinander haben sollen. Und dreimal spricht Johannes in seinem Brief auch von diesem Gebot. Diesem alten Gebot, dass sie einander lieben sollten. Aber jetzt sagt er eigenartigerweise in Vers 8, wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das was wahr ist in ihm und in euch. Ja, wie, ist das jetzt ein anderes Gebot? Er sagt, nicht ein neues Gebot schreibe ich, und dann sagt er, ich schreibe doch ein neues Gebot. Was hat er denn nun? Kein neues oder doch ein neues? Der Inhalt des Gebotes ist dasselbe, dass wir einander lieben sollen. Bloß jetzt wird es zu solchen gesagt, die überhaupt fähig sind, dieses Gebot zu halten, weil sie neues Leben haben. Das, was wahr ist in ihm und in euch. Der Herr Jesus, als er auf der Erde war, wir haben gesehen, er ist selbst das ewige Leben. Aber nun haben die, die an ihn glauben, auch dieses Leben. Das, was wahr ist in dem Herrn Jesus, dass er dieses Leben besitzt, zwar noch in einer anderen Weise wie wir, er kann es nämlich auch spenden, wir können es nicht spenden, wir können es nur empfangen, das ewige Leben. Wenn wir uns bekehren, bekommen wir es, wir können es aber keinem anderen geben. Kann man nicht vererben. Nur der Herr Jesus, er kann dieses Leben geben. Das unterscheidet ihn von uns und er ist selbst dieses Leben. Aber in ihm ist dieses Leben und in uns auch. Das, was wahr ist in ihm, ist jetzt auch wahr in uns. Und darum hat dieses Gebot jetzt, wenn ich das einem alttestamentlich Gläubigen gegeben hätte, der hätte das nicht ausleben können, nicht wirklich. Aber wir haben diese Natur, wir sind aus Gott geboren. Und darum ist es jetzt neu in der Weise, weil wir jetzt die Fähigkeit haben, durch die Wiedergeburt das Gebot überhaupt zu verwirklichen. Und dann kommt wieder in Vers 9 das zweite lügenhafte Bekenntnis. Wer sagt, dass er in dem Licht sei, das Thema ist noch gar nicht ganz abgeklungen, das mit dem Licht, wer sagt, dass er in dem Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Also jetzt wird es konkreter. Nicht? Vorhin hat es gesagt, wer da sagt, dass er Gemeinschaft mit Gott hat und wandelt in der Finsternis. Das war noch ein sehr allgemeiner Ausdruck. Aber jetzt heißt es hier viel konkreter. Wer seinen Bruder hasst, der ist nicht in dem Licht. Wer da sagt, er ist in dem Licht und hasst seinen Bruder, das stimmt einfach nicht. Und dann das Umgekehrte in Vers 10, wer in dem Bruder liebt, bleibt im Licht. Ja, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich hatte ja gesagt, wir wollten noch die drei Entwicklungsstufen machen. Wir finden sie in den Versen, ich sage jetzt mal die Verse 12 bis 28 vom zweiten Kapitel. Bloß in Vers 12 Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Da steht ein anderer Ausdruck für Kinder als in Vers 14. Die griechische Sprache ist viel reicher wie die deutsche, viel, viel reicher. Viel mehr Wörter hat die. Und da steht in Vers 12 ein anderes Wort als in Vers 14. Früher in der alten Elberfelder Übersetzung wurde in Vers 14 das Wort Kindlein geschrieben. Das griechische Wort, was dahinter steckt, meint jemand, der auferzogen wird. Da steckt das Wort Pädagogik dahinter. Beides. Aber hier in Vers 12, das Wort Kinder, das ist immer das Wort, wenn da steht Kinder Gottes. Da steht immer dieser Begriff, der in Vers 12 steht. Kinder, das meint alle Kinder Gottes. Alle Kinder Gottes haben dieses, ist ihr Teil, ihre Sünden sind vergeben. Hast du heute dafür gedankt? Gestern? Vorgestern? Geschwister, der alte Apostel Johannes, er schreibt das als eine ganz große Segnung, die alle Kinder Gottes haben. Vielleicht sollten wir uns das einmal zu einer guten Gewohnheit machen, jeden Tag dafür zu danken, dass uns unsere Sünden vergeben sind. Nicht nur am Tag unserer Bekehrung. Da haben wir es ganz sicher getan. Da bin ich überzeugt von. Wer das da auch nicht getan hat, der ist gar nicht bekehrt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wer noch nie dem Herrn Jesus gedankt hat oder Gott gedankt hat, dass seine Sünden vergeben sind, dem sind sie auch noch nicht vergeben. Der weiß davon noch gar nichts. Nein, das ist normal, dass man dafür dankt. Aber dann denkt man vielleicht, ja, habe ich ja einmal dafür Dankeschön gesagt. Das reicht doch, oder? Nein, es ist etwas, wofür wir immer wieder danken sollten. Dann in Vers 13 bis Vers 14 werden jetzt diese Kinder Gottes in drei Wachstumsstufen unterschieden. Und zwar wird bei den Ältesten angefangen, bei den Vätern. Damit sind natürlich auch Schwestern gemeint, nicht nur Männer. Auch Schwestern können geistlicherweise Väter sein. Und wenn dort steht Jünglinge, dann können das auch junge Schwestern sein. Er nimmt halt hier jetzt hier diese männlichen Begriffe aus der griechischen Sprache, um diese Wachstumsstufen aufzuzeigen. Väter, Jünglinge und Kinder oder Kindlein, so aufzuerziehende. Und dann werden sie alle drei charakterisiert. Die Väter werden als die gekennzeichnet, oder das Kennzeichen der Väter ist, dass sie den erkannt haben, der von Anfang ist. Das ist der Herr Jesus. Und zwar als Mensch hier auf der Erde, als der das ewige Leben offenbart hat. Oh, gut, das hatten wir schon. Die Jünglinge sind dadurch gekennzeichnet. Jede dieser drei Wachstumsstufen wird ja zweimal angesprochen. Und zwar jedes Mal in der gleichen Reihenfolge. Beim ersten Mal nur ganz kurz charakterisiert. Die Väter wird gesagt, sie haben den erkannt, der von Anfang ist. Von den Jünglingen wird gesagt in Vers 13b, dass sie den Bösen überwunden haben. Und von den Kindlein wird gesagt, dass sie den Vater erkannt haben. Das ist eine erste kurze Charakterisierung, was diese Wachstumsstufen ausmachen. Übrigens ist es natürlich so, dass das, was die untere Wachstumsstufe kennzeichnet, die nächste Wachstumsstufe immer noch hat. Natürlich haben die Jünglinge auch den Vater erkannt, aber sie sind weitergekommen. Sie haben auch den Bösen überwunden. Und die Väter in Christo, die haben natürlich auch den Vater erkannt. Und sie haben auch den Bösen überwunden. Aber sie haben auch den erkannt, der von Anfang ist. So weit sind die Jünglinge noch nicht. Sie haben Stufe 1 und 2 geschafft. Aber die Väter haben Stufe 1 und 2 und 3. Und das ihr Hauptkennzeichen ist dieses Letzte dann. Und dann werden sie alle drei nochmal genannt und dann wird aber noch einiges mehr dazu gesagt. Nicht nur eine kurze Charakterisierung. Das Einzige bei den Vätern wird beim zweiten Mal genau dasselbe gesagt wie beim ersten Mal. Kein Wort mehr und kein Wort weniger. Der einzige Unterschied, beim ersten Mal heißt es, ich schreibe euch und beim zweiten Mal heißt es, ich habe euch geschrieben. Das meint nicht, ich habe euch mal früher geschrieben in einem anderen Brief, sondern meint einfach, ich schreibe euch, da setzt sich der Schreiber in die Position dessen, dass er gerade schreibt. Ich schreibe euch. Er ist gerade dabei. Und wenn er sagt, ich habe euch geschrieben, dann versetzt er sich in den Leser, der jetzt diesen Brief bekommt. Und dann hören sie die Worte, ich habe euch geschrieben. Es ist derselbe Brief, kein anderer Brief. Er schreibt nochmal, das ist die Position des Schreibers und ich habe euch geschrieben, es ist aus der Sicht des Lesers dann. Und nochmal, bei den Vätern wird zweimal das Gleiche gesagt. Sie werden weder belehrt noch ermahnt. Nichts. Ihnen ist nichts mehr hinzuzufügen. Glückliche Väter. Sie haben Christus erkannt und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Sie müssen auch nicht mehr gewarnt werden. Christus ist ihr Ein und Alles. Jetzt ist für mich etwas ganz Eigenartiges. Ich glaube, dass das hier die Väter sind, im Philipperbrief diejenigen sind, von denen Paulus sagt, so viele nun vollkommen gesinnt sind. Das sind dieselben, das sind die Väter. Aber ganz interessant ist für mich, wodurch ist im Philipperbrief der vollkommen Gesinnte gekennzeichnet? Dadurch, dass er alles vergisst und sich ausstreckt nach dem, was droben ist, wo der Christus ist. Das ist der Vollkommene im Philipperbrief ist auch ein Vater in Christo. Paulus war ein solcher. Aber er kennzeichnet Vollkommenheit dadurch, dass jemand nichts anderes mehr im Kopf hat als Christus in der Herrlichkeit und dorthin läuft, so schnell er kann. Immer Christus in der Herrlichkeit im Visier. Das ist, was den Vollkommenen bei Paulus kennzeichnet. Johannes hat einen ganz anderen Blickwinkel. Johannes guckt nicht in den Himmel. Johannes sagt, der Vater in Christo ist dadurch gekennzeichnet, dass er Christus auf der Erde völlig erkannt hat, als die Offenbarung des ewigen Lebens. Beides ist wahr. Beides ist wahr. Aber es ist interessant, dass beides passt auch zu dem Dienst dieser beiden Männer. Paulus hatte den Herrn Jesus hier auf der Erde nie gesehen. Er hatte Christus in der Herrlichkeit gesehen. Und er lief zu diesem Christus in der Herrlichkeit hin. Das war das Endziel seines Weges. Und er sagte, der ist vollkommen, der das tut. Johannes hatte Christus auf der Erde gesehen. Und der füllte sein ganzes Herz aus. Und er beschreibt einen Vollkommenen, einen Vater, damit, dass er den erkannt hat, der von Anfang ist. Ich möchte noch eins dazu sagen, das Wort erkennen in Vers 13 von den Vätern im Griechischen ist ein anderes Wort als bei den Kindlein, die den Vater erkannt haben. Ein anderes griechisches Wort. Das, wie die Kindlein den Vater erkannt haben, ich möchte es einmal bezeichnen als ein intuitives Erkennen. Das ist ganz einfach. Als ich vor einem Jahr in die Nähe meiner Enkelkinder nach Ostfriesland zog, da war gerade ein Neugeborenes wieder, ein halbes Jahr, war nicht mehr ganz neu geboren, ein halbes Jahr, war es alt im Laufstall. Und jetzt kam der Opa und beugte sich über den Laufstall. Was passierte? Der kam nur alle paar Monate, das Kind fing an sofort zu schreien. Klar! Kannte mich nicht. Ich war ein Fremder für ihn. Wenn abends der Papa nach Hause kam und sich über den Laufstall beugte, da strahlte das Kind. Nicht? Das Kind hatte den Vater erkannt. Was wusste denn das halbe Jahr alte Baby vom Vater, welchen Beruf er hat, wie alt er ist, welche Charakterzüge hat? Nee, alles gar nicht. Aber eins wusste es, der Papa. Das ist der Papa. An der Stimme, an der Gestalt, an allem, das ist der Papa. Intuitiv erkannt, das ist mein Papa. Und das war, der Opa, den kenne ich nicht. Da fängt es an zu heulen. Inzwischen ist es ein bisschen anders geworden, bin ich auch ganz froh darüber. Aber ja, das meine ich intuitives Erkennen. So erkennen die Kindlein den Vater. Das heißt nicht, dass sie alles vom Vater wissen. Aber sie wissen, das ist mein Vater. Weißt du das, dass Gott dein Vater ist? Dein Vater. Und du sein Kind? Ist unendlich groß ist das. Aber das Wort erkennen, was bei den Vätern steht, dass sie den erkannt haben, der von Anfang ist, ist ein anderes griechisches Wort. Und das heißt erkennen durch Erfahrung. Sie haben den Herrn Jesus erkannt, die Väter, zum Beispiel als den guten Hirten. Ne? Wenn ich am Psalm 23 denke, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Da spricht jemand aus Erfahrung. Das ist jemand, der den Gott so erfahren hat in seinem Leben. Nicht nur, ach, das habe ich in der Bibel gelesen, ach, so ist Gott, ja, jetzt verstehe ich, so ist Gott. Nein, nicht so. Natürlich sollen wir das auch in der Bibel lesen, aber das ist nicht alles. Du musst den Herrn Jesus in deinem Leben jeden Tag so erfahren. So erfahren, als den, der hilft, als den, der tröstet. Und wenn du ihn so kennenlernst, Tag für Tag, Stunde für Stunde, dann erkennst du den, der von Anfang ist. Und das dauert seine Zeit. Erfahrung braucht immer Zeit. Das ist wachstümlich. Also den Vätern muss nichts mehr hinzugefügt werden. Die Jünglinge ja. Die Jünglinge, sie werden vor der Weltliebe gewarnt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Und mir ist dieser Vers sehr wichtig geworden. Er wird Jünglingen gesagt. Solchen, die den Bösen überwunden haben. Das heißt, solche, die nicht jeden Tag auf der Nase mehr liegen. Ja? Für die, die Bibelkenner ein bisschen sind, sage ich einfach, Jünglinge sind solche, die in Römer 8 gelandet sind. Die wissen etwas von Leitung durch den Geist. Die wissen etwas davon über Sieg über die Sünde. Das alles wissen die Jünglinge schon und praktizieren sie schon. Sie haben den Bösen überwunden. Die sind nicht mehr andauernd am Straucheln. Und trotzdem werden sie gewarnt vor der Welt. Und jetzt könnte man fragen, was ist die Welt? Nun, Johannes schreibt dann ganz bisschen darüber. Charakterisiert sie dreifach. Der Hochmut des Lebens, die Lust der Augen, die Lust des Fleisches. Aber für mich ist eine ganz große Hilfe folgender Gedanke. Und zwar, wenn Johannes hier schreibt, alles, was in der Welt ist, Vers 16, dann charakterisiert er das, diese drei Dinge, die ich gesagt habe, alles, was in der Welt ist, ist nicht vom Vater. Ist nicht vom Vater. Und wenn du jetzt fragst, ja, ist das Welt oder ist das nicht Welt? Dann stell dir einfach die Frage, aber die musst du ehrlich beantworten. Ganz ehrlich. Ist das, was da auf dich zukommt, ist das vom Vater oder nicht? Ganz einfach. Ne? Eigentlich ganz einfach. Geschwister, wenn wir diese Frage ehrlich jedes Mal uns stellen, ist das, was ich da machen will, was ich da anschauen will, was ich da haben will, ist das vom Vater oder nicht? Und wenn wir Kinder Gottes sind und den Vater ein bisschen kennen, dann wissen wir genau, wie wir die Sachen einzusortieren haben. Ich glaube ja. Also für mich ist das immer eine ganz große Hilfe. Einfach diese Frage zu stellen. Ist das etwas, was mir der Vater gibt? Und wenn ich sagen muss, ah, das passt nicht zum Vater, dann lass es. Hände weg davon. Es ist nicht vom Vater. Es ist von der Welt. Die Kindlein, ich hatte schon gesagt, sie haben intuitiv den Vater erkannt. Jetzt ist es ganz interessant, die Kindlein, sie werden eigentlich nicht ermahnt, bis auf eine Stelle, die ihn ganz, die doch diesen Charakter trägt. Aber im Allgemeinen werden sie nicht ermahnt, sondern sie werden belehrt. Das ist ein Unterschied. Die Jünglinge werden ermahnt. Liebt nicht die Welt. Aber die Kindlein, das sind eben solche, die jung im Glauben sind, die die Bibel noch gar nicht ganz gelesen haben, die vielleicht gerade angefangen haben, ein Evangelium zu lesen, die noch vieles gar nicht wissen, die Kindlein. Und welche Gefahr ist? Nun, weil sie noch gar nicht viel wissen, weil sie die Bibel noch gar nicht kennen, ist die Gefahr da, dass sie verführt werden durch falsche Lehren. Das ist die große Gefahr der Kindlein, Verführung. Durch falsche Lehre. Darum kommen dann die Antichristen, die kommen da in diesem Abschnitt, die falsche Lehren bringen. Und ich muss zum Abschluss kommen. Ich will nur eins sagen. Wir finden dann den Antichristen, was ihn kennzeichnet, welche Lehren ihn kennzeichnen. Er leugnet die ewige Sohnschaft und noch andere Dinge, aber dann sagt er in Vers 27, und ihr, und er spricht immer noch zu den Kindlein, ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist, und wie sie euch belehrt, so bleibt in ihm. Diese Salbung ist die Salbung mit dem Heiligen Geist. Diese Kindlein hatten den Heiligen Geist. Und wenn sie auch noch nicht das ganze Wort Gottes kannten, weil sie noch gar nicht so lange Zeit hatten, das alles zu lesen. Ich erinnere nochmal an mein Enkelchen, als ich mich über den Laufstall beugte, fing es an zu weinen. Warum? Ich war ein Fremder. Die Stimme war fremd für ihn. Ging gar nicht darum, was ich sagte. Ging darum, dass ihm der Klang war ihm unbekannt. Seht ihr, und dann sagt der Herr Jesus in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir. Und die Stimme des Fremden kennen sie nicht. Und das ist der Schutz der Kindlein. Sie müssen die Irrlehren nicht widerlegen können. Das sind sie gar nicht in der Lage dazu. Weil sie die Schrift noch nicht kennen. Ist auch gar nicht notwendig. Sie müssen nur eins. Sie müssen diese sagen, das ist fremd. Das ist fremd. Hände weg davon. Fertig. Ja, so wie Mütter ihren Kleinkindern sagen, geh nicht mit dem fremden Onkel. Ja, jetzt muss das Kindlein nicht wissen, wer der fremde Onkel ist. Das ist einfach jemand Fremdes. Und wenn eine Stimme an unser Ohr klingt, wo wir denken, dann ist am besten wegwenden. Wegwenden. Ist gar nicht unsere Aufgabe, dem jetzt auseinanderzunehmen, was bei ihm falsch ist, vor allem nicht für Junggläubige, die das Wort Gottes noch gar nicht ganz kennen. Sie sind nicht in der Lage dazu. Aber diese Salbung, der Heilige Geist, er warnt sie und sagt, was Fremdes. Und dieser Warnung müssen sie folgen und so bleiben sie bewahrt, auch als Kindlein. Sie bleiben nicht bewahrt durchs Diskutieren. Das ist eine ganz große Gefahr. Weil sie das Wort noch gar nicht ganz kennen. Sie bleiben bewahrt, indem sie einfach sagen, fremd, Abstand nehmen. So einfach ist das. Aber wenn man dann sagt, aber ist doch interessant, ja, dann weiß ich nicht, wo du hinkommst. dann weiß ich nicht, wo du hinkommst. Dann kannst du überall landen. Aber das Fremde abweisen, das ist die Bewahrung. Das ist, was der Herr Jesus dort sagt, die Stimme des Fremden kennen sie nicht. Ja, dann in Vers 28 werden jetzt diese drei Entwicklungsstufen alle wieder zusammengefasst. Und nun Kinder, da steht wieder dasselbe Wort wie in Vers 12, was normal immer steht für Kinder Gottes. Und nun Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Das ist ein rührender Vers. Johannes will praktisch sagen, ihr Kinder, ihr seid durch uns belehrt worden. Und wenn ihr jetzt nicht in ihm bleibt, dann fällt das auf uns zurück. Dann fällt das auf uns zurück und am Richterstuhl Christi sind wir dann beschämt. Es ist sehr rührend, was er hier sagt. Er sagt, wollt ihr das? Wollt ihr, dass wir beschämt sind? Wir kämpfen um euch, wir ringen um euch. Bitte denkt daran. Und darum bleibt in ihm, damit wir nicht nachher dastehen als solche, die nicht fähig gewesen waren, euch richtig zu führen. Ja, wollen wir dann nach der Pause mit Kapitel 3 weitermachen.